In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und ich hoste das Ganze hier und heute wird es passend zur Weihnachtszeit und brennenden Weihnachtsbäumen um das Thema Brandstiftungsdelikte gehen. Und bei mir sind heute das erste Mal zwei Kolleginnen gleichzeitig, nämlich Maral Schirjang und Isabel Falkenstein. Herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Hallo, danke schön.
Vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz vor. Seit wann seid ihr bei der Behörde? Was habt ihr hier schon gemacht? Und ja, was interessiert euch an Brandstiftungsdelikten? Oder ist es einfach schicksalhaft, dass ihr da gelandet seid?
Also, mein Name ist Maral Schirjang. Ich bin seit Juni 2023 Teil der Behörde. Ich bin Staatsanwältin zur Anstellung und bin in meiner ersten Station in die Abteilung 272 gekommen. Das ist eine allgemeine Abteilung mit Sonderzuständigkeit für Brand- und Sprengstoffdelikte. Inzwischen habe ich die Abteilung gewechselt und bin jetzt bei den Sexualdelikten.
Also im Endeffekt auch damit erklärt, dass gerade in der Probezeit, diesen ersten 3 Jahren als Staatsanwältin zur Anstellung, man ja sowieso mehrere Abteilungen durchlaufen soll. Also quasi genau. Die erste Station war die allgemeine Abteilung mit dem Schwerpunkt Brandstiftungsdelikte. Davon haben wir 3 bei uns, wenn ich es richtig überblicke. Und jetzt eben sozusagen die erste Spezialabteilung nach 1,5 Jahren, die Sexualdelikte.
Genau, ja.
Isabel, wie war das bei dir?
Ja, mein Name ist Isabel Falkenstein. Ich bin seit Januar 2021 in der Behörde und war zunächst in einer allgemeinen Abteilung in der 281 und bin seit April 2023 in der 272, das ist auch eine allgemeine Abteilung mit der Sonderzuständigkeit Brandstiftungsdelikte. Tatsächlich habe ich mir das nicht ausgesucht, aber ich finde es sehr spannend und freue mich, dass ich in der Abteilung sein darf.
Sehr schön. Und ihr habt auch einen Fall mitgebracht, den ihr eigentlich relativ typisch und häufig vorkommend so einschätzt. Ist auch eine Konstellation, die man irgendwie relativ oft in der Zeitung liest und so weiter. Wenn in irgendwelchen Wohnhäusern ein Feuer ausbricht, dass da irgendwas im Treppenhaus passiert ist. Vielleicht stellt ihr einfach mal kurz vor, was da gerade der Sachstand ist. Und wir müssen auch das noch kurz vorab sagen. In der Konstellation ist Anklage erhoben, aber noch keine Hauptverhandlung erfolgt. Also das ist noch alles offen. Und natürlich alle Personen, von denen wir hier reden, gelten als unschuldig und eben lediglich als Angeklagte. Aber es gibt ja noch keinen tatsächlichen Schuldnachweis oder Strafausspruch.
Genau. Das ist ein Verfahren, das sich gegen 2 Beschuldigte richtet, von denen einer ein strafunmündiges Kind ist. Das heißt, das Verfahren gegen ihn war auch relativ schnell im Ermittlungsverfahren danach 170-2 einzustellen, aufgrund des Vorliegens eines Verfahrenshindernisses. Und bei dem zweiten Beschuldigten, der jetzt auch angeklagt wurde, handelt es sich um einen gerade 14-Jährigen zur Tatzeit. Das ist ein klassischer Fall, würde ich sagen, oder wir von jugendlichem Leichtsinn. Und zwar stellt sich der Sachverhalt so zusammen. Die Beschuldigten befanden sich in einem Wohnhaus, in einem 17-stöckigen Mehrfamilienhaus, das sich in deren Nachbarschaft befunden hat. Und dort befindet sich ein sogenannter Durchgangsraum oder ein Abstellraum, der für die Mietparteien auch frei zugänglich war. Also das war kein abgeschlossener Raum. Und in diesem Durchgangsraum, der sich im Hausflur befand, war eine Federkernmatratze gelagert. Diese Federkernmatratze haben die Beschuldigten mittels einer Spraydose und eines Feuerzeuges in Brand gesetzt. Deren Vortatverhalten, die haben alles auf Snapchat dokumentiert. Das ist eine Social-Media-Plattform, die von jungen Leuten auch sehr gerne genutzt wird. Und bevor es auch überhaupt zu diesem Brand kam, posierten die beiden Herren auch im Fahrstuhl mit dieser Spraydose und diesem Feuerzeug, während der eine das sogenannte Spiegel-Selfie aufnahm und der andere das Feuerzeug und die Spraydose zu einem Flammenwerfer entzündete. Genau, mit diesen Tatmitteln wurde dann auch die Federkernmatratze entzündet. Als die Federkernmatratze Feuer gefangen hat, hat der Angeschuldigte tatsächlich auch direkt das Handy gezückt und auch wieder ein Foto gemacht von dem brennenden Raum, mehr oder weniger. Da waren die Flammen auch schon ziemlich groß und hat dieses auch bei Snapchat gepostet. Das war der erste Hinweis, der uns dann auch zu den Beschuldigten geführt hat.
Das heißt aber offensichtlich, dass es irgendwie einmal ein Brandherd gibt, da wird die Feuerwehr dazu gerufen und die Polizei wird entsprechend eingeschaltet, wenn es da den Verdacht auf Brandstiftung gibt. Und umgekehrt findet dann durch die Polizei eine aktive Auswertung von sozialen Medien statt, ob da irgendjemand was gepostet hat oder wie verknüpft man jetzt quasi die Snapchat-Information mit dem Brandgeschehen?
In dem konkreten Fall war das so, dass es einen Hinweisgeber gab, auch einen jungen Mann, der sozusagen von einer weiteren Person einen Screenshot dieses Snapchat-Posts zugeschickt bekommen hatte, was er dann der Polizei gemeldet hat. Also dadurch wusste man dann sozusagen, wer derjenige war, der dieses Foto aufgenommen hat und auch auf Snapchat hochgeladen hat.
Es ist das ja tatsächlich auch in relativ vielen anderen Verfahren dann so, dass Bilder in sozialen Medien von den Bränden oder die auch irgendwie einfach an Freunde geschickt werden, eines der wesentlichen Beweismittel sind oder eines der Beweismittel sind, die irgendwie relativ häufig aufzutauchen scheinen, gerade bei den Autobränden und so weiter. Ging ja auch mal viel über Funkzellenabfragen. Ist das tatsächlich so häufig, wie ich das irgendwie wahrnehme? Isabel schüttelt schon den Kopf.
Also ich kenne tatsächlich jetzt nur den Fall, den Maral gerade geschildert hat. Deswegen, ich hatte das in meiner Dezernatsarbeit noch nicht.
Das ist eher seltener tatsächlich der Fall. Also, dass man Fotos von brennenden Autos macht oder auch, es gibt ja auch so Schaulustige oder Leute, die einfach sowas für sich dokumentieren wollen oder weiterleiten wollen. Aber dass das die ersten Ermittlungsanhalte aufgrund so eines Posts ins Rollen kommen, das ist schon auch eher ungewöhnlich. Und das, ja, kann man auch mit dem Jugendlichen Leichtsinn erklären, weil das ja jetzt auch nicht so ein schlaues Verhalten ist, seine Tat so zu fotodokumentieren und dann auch ins Internet zu geben.
Wobei ich jetzt unter Leichtsinn eher sozusagen so ein, quasi jetzt rechtlich gedacht, eher bei einer fahrlässigen Brandstiftung wäre. Da geht blöderweise, weil ich die Kippe falsch weggeworfen habe oder etwas in der Richtung, irgendwie in Flammen auf. Jetzt im Keller eines 17-stöckigen Wohnhauses mir quasi einen einfachen Flammenwerfer irgendwie selbst zu bauen und da ein Feuer zu legen, finde ich vom Begriff Leichtsinn her schon etwas gutmütig sozusagen.
Also ich habe den Eindruck, dass die Jugendlichen sich einfach erstmal ausprobieren wollen. Denen ist vielleicht diese große Gefährlichkeit, die von so einem Feuer ausgeht, gar nicht so bewusst. Und es ist vielleicht auch eine gewisse Art von sich darstellen und sich zeigen, hier, ich kann was ganz Großes, das hat große Auswirkungen. Aber was das letztlich dann für die anderen Anwohner jetzt in dem konkreten Fall in diesem 17-stöckigen Mietshaus bedeutet, war denen vielleicht gar nicht bewusst. Ja, und auch was für rechtliche Folgen das sich nach sich zieht.
Was hatte das denn für Folgen für die Anwohner?
Das hatte tatsächlich glücklicherweise keine konkreten Folgen. Da kam es zu keiner Gesundheitsschädigung, obwohl die Wahrscheinlichkeit wirklich groß gewesen ist. Es hing auch nur vom Zufall ab, weil da jeder rechtzeitig auch sozusagen evakuiert werden konnte. Die Anklage umfasst einmal vollendete schwere Brandstiftung und eine versuchte sozusagen tateinheitlich dazu die besonders schwere Brandstiftung im Versuch, was eben auf diese Gesundheitsgefährdung einer Vielzahl von Menschen sich bezieht.
Also zu dem schönen rechtlichen Problem des vollendeten Grunddelikts und der versuchsten Erfolgsqualifikation genau. Führt und den ganzen Varianten, die wir zuerst nicht vertiefen müssen. Nein, besser nicht.
Kurz nochmal vielleicht zum jugendlichen Leichtsinn. Vielleicht sollte man die Begrifflichkeit so ein bisschen von dem Begriff des Leichtsinns im Zusammenhang mit der Fahrlässigkeit unterscheiden. Jugendlicher Leichtsinn, darunter verstehe ich oder meine ich eher dieses Handeln durch Jugendliche und die beiden sind ja auch wirklich sehr jung gewesen, ohne wirklich, wie Isabel auch schon gesagt hat, über ihre Tragweite und über die Konsequenzen ihres Verhaltens nachzudenken. In dem Moment werden die das wahrscheinlich cool gefunden haben, das gemacht zu haben. Zu einem bestimmten Punkt kann ich mir auch vorstellen, dass Panik eingesetzt hat, als das Feuer dann auch irgendwie sich unkontrolliert ausgebreitet hat. Aber die ersten Verhaltensweisen waren ja eher, ach cool, Foto machen, bei Snapchat hochladen und irgendwie coole Sprüche posten. Das war ja auch nochmal der Fall.
Hm. Es ist ja sozusagen das Besondere bei diesen Brandstiftungsdelikten, dass man, wenn man jetzt nicht die Snapchat-Fotos hat und so weiter, das eigentlich so eine ganz klassische kriminalistische Tatortarbeit dann letztlich ist. Also man kommt dahin, die Feuerwehr war schon da, hat wahrscheinlich schlechtestenfalls durch ihre Löscharbeiten und das ganze Zuschäumen des Tatorts auch wahrscheinlich schon einiges an Spuren verwischt. Und jetzt sieht man einfach nur, als ganz banales Beispiel, das Haus in Trümmern liegen, hat die Ruine vor sich und stellt sich jetzt die Frage, was ist überhaupt passiert? Ist hier was passiert? War es ein Unfall? War es Zufall? War es, wenn es kein Zufall war, Vorsatz? War es Fahrlässigkeit? Was ist genau eigentlich passiert? Wie geht man denn da vor?
Ja, also wie du schon gesagt hast, die große Eingangsfrage ist natürlich immer, war es eine Brandstiftung, vorsätzlich fahrlässig? Ist es vielleicht auch ein technischer Defekt gewesen, wie ein Kurzschluss? Oder ist das der Brand durch eine andere Brandsetzung, wie zum Beispiel ein Blitzeinschlag oder irgendwelche biologischen Selbstentzündungen, zum Beispiel in Laboren, geschehen? Und was ganz wichtig ist, dass beim ersten Zugriff dann durch das LKA, wir haben in Berlin zwei Brand-LKAs, das LKA 121 und LKA 122, dass die alles ganz genau dokumentieren. Also da werden ganz viele Fotos vom Brandort gemacht, deswegen haben wir in den Akten dann auch immer die dicken Bildermappen, weil wir selber als Staatsanwälte und Staatsanwältinnen gehen ja nicht vor Ort, also wir gehen nicht an den Brandort. Und vor allem, wenn das LKA wieder den Brandort verlässt, weil sie ihre Arbeit getan haben, wird der Brandort auch freigegeben, damit dort aufgeräumt werden kann.
Und wenn es Wohnhäuser sind, wollen die Leute ja auch wieder in ihre Wohnungen zurück.
Richtig, genau. Ja, diese Fotodokumentation ist natürlich ganz wichtig. Die Sicherung von Brandschutzproben, ja, also da schaut man dann, ob Brandbeschleuniger enthalten ist, was natürlich auf eine Brandstiftung dann hindeutet, eine vorsätzliche. Aber man fängt ganz chronologisch, sage ich mal, damit an, dass zunächst der Ort der Brandentstehung gesucht wird. Es wird dabei der ursprüngliche Brandherd gesucht und da ist immer ein wichtiger Hinweis, ein sogenannter Brandtrichter, also dass sich der Brand oder die Verrußung und also das Schwarze, was dann durch den Brand entsteht, halt trichterförmig nach oben ausbreitet. Das kann halt ein Indiz dafür sein, dass dort der Ort der Brandentstehung war, wo es dann nach unten eng zusammenläuft sozusagen. Und man schaut, wo ist denn die stärkste Brandzehrung, weil es kann natürlich sein, dass dort dann der Brandbeschleuniger eingesetzt wurde, wenn es dann eingab. Das kann aber auch einfach nur der heißeste Ort sein. Also es muss nicht immer der Ort der ursprünglichen Brandentstehung sein. Und wenn man dann den Ort der Brandentstehung lokalisiert hat, dann kommt man dazu, dass man klären muss, was war denn die Brandursache. Und hier komme ich nochmal zu der Sicherung von Brandschuttproben, die dann analysiert werden, ob Brandbeschleuniger enthalten ist. Die Analyse von Brandschuttproben birgt allerdings einige Problemfelder, weil natürlich in diesen Proben auch ganz, ganz viele andere chemische Stoffe enthalten sind. Also wenn man sich überlegt, eine Wohnung brennt ab, da sind Einrichtungsgegenstände, da ist Baumaterial, nehmen wir die Wand, Türen, alles, was man sich so vorstellen kann. Und das ist natürlich dann unter Umständen auch im Brandschutt enthalten. Und das sind dann die enthalten wiederum auch Stoffe, die in Brandbeschleunigern drin sind. Also bei der Verbrennung entstehen dann teilweise auch solche Stoffe, die in Brandbeschleunigern sein können. Und in vielen Haushalten zum Beispiel sind auch potenzielle Brandbeschleuniger vorhanden, wie zum Beispiel Grillanzünder, Lacke, Farben, Pinselreiniger. Und ja, da kann man natürlich dann auch... Da kann das LKA dann natürlich auch auf die falsche Fährte geführt werden, wenn sie das in der Brandschuttprobe finden. Da muss man dann genau schauen.
Aber das heißt, es ist dann quasi so eine chemische Rückverfolgung, dass man logischerweise jetzt nicht irgendwie nochmal guckt, wenn habe ich irgendwelche Spuren von Benzin ursprünglich, sondern eben natürlich von Benzin, das in die Luft gegangen ist. Was für Rückstände muss ich dann da haben? Und habe dann quasi aus ganz verschiedenen Materialien, auch, keine Ahnung, Putzmitteln, eben Grillanzünder und so weiter, ganz viele Rückstände und muss aus denen dann wieder zusammenbasteln, was dürften denn die Ursprungsmaterialien gewesen sein?
Genau, was war vielleicht auch vor dem Brand halt schon vorhanden, dass man das dann mit den Bewohnern der Wohnung, also mit den Geschädigten, dann auch nochmal eruiert. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, da hat die Geschädigte am Tag zuvor die Terrasse gereinigt und dann war dort noch Pinselreiniger oder Reinigungsbenzin. Und in der Nacht hat das dann angefangen zu brennen.
Es hat sich selbst entzündet, ja. Tatsächlich dieser Putzlappen, wodurch das ganze Haus dann auch wirklich abgebrannte.
Wie kann sowas denn sein mit der Selbstentzündung? Also ja. Also jetzt bei Waldbränden und so weiter wird ja auch immer diesen Legenden von einigen widersprochen, dass da irgendwie einfach die blöd herumliegende Glasscherbe das schon ausgelöst haben kann und so weiter. Aber wie kommt es denn zu einer solchen spontanen Selbstentzündung?
Ja, da laufen dann biologisch-chemische Prozesse unter Umständen, wenn das ganz alter Reiniger war zum Beispiel.
Dazu kann ich im Einzelnen jetzt auch nichts sagen. Das sind, wie Isabel schon gesagt hat, irgendwelche chemischen Prozesse, die da wahrscheinlich zur Entzündung führen und auch mit der im Wald liegenden Glasscherbe, da gibt es ja auch bestimmte Voraussetzungen, sage ich mal, damit halt so eine Glasscherbe dann auch ein Feuer entzündet, aber Einzelheiten dazu weiß ich nicht.
Wer kümmert sich denn darum, das so entsprechend zu analysieren und auszuwerten?
Also erstmal nimmt das LKA diese Brandschutzprobe, die müssen die natürlich ganz sicher verpacken, weil Brandbeschleuniger sind flüchtige Stoffe, die gasen ab. Ja, das ist manche schneller, manche weniger schnell. Sie muss auch erst zeitnah gesichert werden und die schicken das dann wiederum zum LKA KTI. Und dort gibt es den Fachbereich Chemie, Physik und die untersuchen das dann und erstellen dann so ein Gutachten, was in dieser Brandschuttprobe enthalten war. Und ja, wenn dann zum Beispiel Benzin enthalten war, dann schreiben die in ihr Gutachten, den Fachbegriff für Benzin und dann schicken die es wieder zurück zum Brand-LKA.
Okay, das heißt, dann haben wir jetzt quasi einen Ausbruchsort und eine Substanz, die möglicherweise diesen Brand dann ausgelöst hat. Aber gerade wenn wir es irgendwie mit spontaner Selbstentzündung haben und so weiter, an dem Punkt zu sagen, das war jetzt eine vorsätzliche Brandstiftung oder ich kann ja überhaupt irgendeinen strafbaren Vorwurf machen, bin ich damit ja auch noch nicht.
Genau.
Also wenn ich halt irgendwie einfach Benzin bei mir in der Wohnung in der Ecke stehen habe, dann kann das halt mal passieren. Aber wie geht es jetzt weiter?
Kurz dazu nochmal, die Brandursachenermittlung dient ja auch in erster Linie dazu, zunächst auszuschließen, dass es eben einen natürlichen Brandgrund gab oder aufgrund eines technischen Defekts es zu diesem Brand kam. Das heißt, wenn diese zwei Punkte ausgeschlossen werden können, wozu dann die Ermittlungen dann auch hoffentlich führen, weiß man, es war eine Brandstiftung und dann stellt sich halt die Frage, ist das eine vorsätzliche Brandstiftung gewesen, eine fahrlässige Brandstiftung? Und auch in den Fällen gibt es natürlich auch schon im Ermittlungsverfahren den Zweifelsgrundsatz, dass wenn das hier nicht eindeutig ausschließbar ist, dass es eben doch eine natürliche Brandursache war, dann muss man, wenn es denn einen Beschuldigten schon gibt, auch zu seinen Gunsten im Zweifel sagen, okay, das ist genauso möglich gewesen, dass das jetzt durch einen sich selbst entzündeten Putzlappen zum Feuer kam.
Aber auch da wäre ich doch theoretisch, also sowohl bei dem zufälligen sich selbst entzündenden Putzlappen als auch bei technischen Defekten, eigentlich doch nicht aus der Strafbarkeit raus, oder? Also ich habe ja auch dann trotzdem mit quasi eine Sorgfaltspflicht in der Überwachung und so weiter, also fahrlässig könnte ich mich ja nach wie vor strafbar gemacht haben. Sei es, dass ich meine Kabel nicht warte oder dass ich irgendwie den Feuermelder nicht angebracht habe oder was in dieser Richtung. So vom Gefühl her, wie viele Brände entstehen denn fahrlässig? Ist das irgendwie, also ist tatsächlich die vorsätzliche Brandstiftung eher die Ausnahme oder eher der Standard?
Also von meiner Erfahrung, was die Verfahren angeht, mit denen ich jetzt persönlich zu tun hatte, da war das ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Also fahrlässige Brandstiftung war dann schon eher seltener der Fall. Also es gibt ganz oft die Verfahren, wo jemand irgendwie die Herdplatte anlässt, klassisches Fehlverhalten, was dann halt zu einem Brand führt.
Also aus meiner Erfahrung heraus, die Verfahren, bei denen es um fahrlässig, also wo der Tatvorwurf fahrlässige Brandstiftung ist, die werden auch oft eingestellt, weil einfach nicht nachweisbar ist. Ist zum Beispiel, also hat der Beschuldigte die Kabel falsch verlegt oder falsch zusammengefügt oder nicht richtig isoliert, solche Sachen. Oder war es tatsächlich einfach ein technischer Kurzschluss, für den er nichts konnte und dann werden die Verfahren halt eingestellt, weil es nicht nachweisbar ist, dass er eine Sorgfaltspflichtverletzung begangen hat.
Aber das heißt, wir sind schon an dem Punkt auch, das ist gerade irgendwie in eurem Deliktsbereich, man, ja, also letztlich quasi auch so ein bisschen demütiger und schicksalsergebender wird, oder? Also so quasi dieser klassische Impuls, irgendjemand muss auch dafür verantwortlich sein, läuft dann bei den Brandstiftungsdelikten eben dann doch häufig leer, weil man dann eben sagen muss, nee, es gibt eben auch einfach wirklich diese blöden Zufälle, es passiert, ohne dass irgendjemand jetzt einen Vorwurf, sei es vorsätzlich oder fahrlässig, gemacht werden kann. Shit happens.
Eben, manchmal hat man auch einfach Pech und auch die Einstellungen nach Opportunitätsgrundsätzen kommen da vor allem bei den fahrlässigen Brandstiftungsdelikten oft zu tragen. Natürlich soll sowas nicht passieren und man sollte auch immer darauf achten, dass man eben nicht zu einem Brand kommen lässt. Aber wenn man ehrlich ist, dann kann das jedem mal passieren irgendwie. Ob das jetzt eine Kerze ist, die umfällt, ob das der Herd ist, der aus Versehen nicht ganz abgeschaltet wurde. Und das bedenkt man dann natürlich auch. Und wenn der Mensch ja auch schon so viel verloren hat, sein Haus, ne, jetzt in dem Beispielsfall, ist das jetzt auch nicht noch erforderlich, ihm nochmal eine Strafe zu geben im strafrechtlichen Sinne.
Man muss letztlich bei Brandstiftungsdelikten auch einfach sagen, dass eine direkte Beweisführung einfach schwierig ist, weil durch den Brand an sich und natürlich auch durch die Löscharbeiten einfach viel am Tatort zerstört wurde. Also selbst wenn auch ein Grillanzünder eingesetzt wurde als Brandlegungsmittel, ja, der brennt ja auch ab, der ist ja dann größtenteils auch weg. Also den in diesem ganzen schwarzen Brandschutt zu finden, ist halt auch schwierig.
Gut, aber ab und zu gelingt es ja und dann kann man eben dann tatsächlich auch den Vorwurf machen. Aber wer ist denn jetzt, also wie geht jetzt sozusagen der Schritt weiter vom Brandherd mit Brandbeschleuniger, der verwendet wurde, zu einem tatsächlichen Beschuldigten? Wenn man jetzt Snapchat nicht hat, dann jetzt irgendwelche Fingerabdrücke am Brandbeschleuniger dürften ja auch verbrannt sein, wenn der Brandbeschleuniger verbrannt ist. DNA wird auch schwierig. Was macht man denn dann jetzt?
Also da ist es natürlich schwierig, wenn man nicht unmittelbar am Tatort oder in unmittelbarer Nähe noch irgendwen antrifft, der da in Frage kommen könnte oder es Zeugen gibt, die das vielleicht gesehen haben, dann schauen sich die LKA-Mitarbeiter auch immer die Anzeigenden an. Also wer hat den Brand denn angezeigt? Weil wenn jemand mehr als 3 Brände anzeigt, dann ist das schon sehr verdächtig. Weil es gibt nämlich auch als Tätertypen denjenigen, der einfach Blaulicht interessiert ist und deswegen Brände legt, ja, der das spannend findet, dann bei den Löscharbeiten zuzugucken, oder Leute mit Helfersyndrom oder Geltungssyndrom ist auch ein typischer Tätertyp, die dann halt diese Brände legen und das dann melden, weil sie halt als die großen Retter sozusagen dastehen möchten.
Also das heißt, sie legen den Brand, gehen einmal kurz in die Telefonzelle, werfen sich ihr Superheldenkostüm an und stehen dann wieder in strahlender Rüstung da und bekämpfen den Brand, den sie selbst gelegt haben.
Ja, beispielsweise ein Security-Mann, der ein Gebäude bewachen soll, hat immer wieder im gleichen Gebäude Brände gelegt und dann bei der Feuerwehr angerufen, hier brennt's. Also
und er ist dann der Held, der die Brände entdeckt und sozusagen dafür verantwortlich ist, glücklicherweise, dass das dann kein schlimmeres Ausmaß angenommen hat. Das spielt sich dann in seinem Kopf ab. Aber es gibt ganz viele verschiedene Motive.
Was haben wir denn noch für Tätertypen?
Zum Beispiel ein typisches Tatmotiv ist die Brandstiftung im Rahmen von Beziehungen. Also nehmen wir mal an, der Mann trennt sich von der Frau. Die Frau ist darüber so verärgert, dass sie den PKW des Mannes in Brand setzt. Oder aus Eifersucht, ja, dass die Wohnung in Brand gesetzt wird.
Wobei das ja fast das Gleiche sein kann. Aus Sicht der verlassenen Ehefrau, das ist irgendwie das Auto, das Neue. Der neue Liebling ist des Mannes. Ja.
Dann, genau, das Geltungssyndrom, Helfersyndrom hatte ich ja schon angesprochen, auch die Blaulichtinteressierten. Dann eine größere.
Warum ist man denn Blaulicht interessiert? Also ich meine, wir haben auch den Job, also insofern ein gewisses Blaulichtinteresse scheinen wir ja irgendwie auch zu haben in solchen Fällen, aber gibt es irgendwelche Erkenntnisse, woher sowas kommt?
Die Menschen haben die komischsten Vorlieben und offenbar gehört auch sowas dazu. Also.
Eine große Gruppe sind auch die psychisch Kranken, also paranoid schizophrene Personen. Die hören dann eine innere Stimme, die ihnen sagt, leg dort mal einen Brand. Und für die ist das auch teilweise wie eine Sucht, also den kribbelt's richtig in den Fingern, ein Feuer zu legen. Die können dann danach manchmal auch gar nicht sagen, warum sie es jetzt eigentlich gemacht haben, aber irgendwas drängt die dazu.
Und da kommen auch die weiteren Sachverständigen ins Spiel, nämlich die medizinischen, die Beschuldigten dann auch psychiatrisch untersuchen, um zu schauen, handelten sie im Zustand der Schuldunfähigkeit und können die hier überhaupt bestraft werden oder sind sie eventuell nach § 63 unterzubringen.
Aber so eine psychiatrische Begutachtung ist das quasi, wenn wir jetzt nicht solche Fälle wie Jugendlichen 13 haben, dann auch quasi Standard? Denn man könnte ja auch irgendwie eben bei dieser Blaulichtvorliebe oder bei dem Security-Mann, der irgendwie sein Helfer- und Heldensyndrom dann irgendwie hat, auch durchaus auf die Idee kommen, dass das strafmildernd zu berücksichtigen ist, weil narzisstische Züge eine Rolle spielen oder das in der Richtung.
Also da müssen schon noch ein paar mehr Hinweise, denke ich mal, dazukommen. Oft sind die Beschuldigten, die dann begutachtet werden, auch schon unter Betreuung, also zivilrechtlicher Betreuung. Das ist auch schon mal ein Hinweis. Und
man hat schon Anhaltspunkte dafür, ob sie eventuell psychisch sozusagen beeinträchtigt sind und aufgrund dessen auch solche Taten begehen, die ja gemeingefährlich sind.
Gibt es eigentlich auch so einen klassischen Pyromanen oder ist es eine Krimi-Legende?
Also es gibt schon Beschuldigte, die immer wieder Brände legen. Das tun die auch vermehrt gerne in Wohnortnähe. Also das LKA hat dann richtig eine große Karte von Berlin, wo sie ihre typischen Brandstifter haben. Und dann gucken die auch, wo fand denn der Brand statt und schauen dann, wer wohnt denn von denen dort in der Nähe und schauen dann mal, ob man das irgendwie in Verbindung kriegen kann.
Gegebenenfalls wird dann auch jemand observiert, der dort sozusagen auf dem Schirm auftaucht, um zu schauen, begeht der weitere Branddelikte, Brandtaten oder nicht.
Wobei es dann natürlich auch mal sozusagen ermittlungsmäßig den Vorteil hat, dass man die dann ja quasi einmal auf frischer Tat ertappt hat. Aber wie funktioniert denn dann, wenn ich so jemanden habe, der, keine Ahnung, in einer Hochhaussiedlung ständig in den Kellern Brände gelegt hat? Wie kriege ich denn da die anderen Taten dann zugerechnet? Ich habe jetzt irgendwie einmal ertappt, aber woraus ergibt sich denn dann, dass sie möglicherweise die 10 Brände vorher auch nachweisen kann?
In der Regel richtet sich das auch nach dem Modus operandi. Also der ein und derselbe Täter wird die Brände auch auf der immer wieder ähnlichen Art legen. Das ist zum Beispiel ein Anhaltspunkt, wo man das dann jemandem eher zuordnen kann.
Ich kann auch noch einen konkreteren Fall nennen. In dem Fall war es so, dass der Beschuldigte als Putzkraft gearbeitet hat und dann immer wieder in den Häusern, in denen es auch gebrannt hat, auch an den Tattagen dann tatsächlich geputzt hat. Also dadurch konnte man es zurückführen, dass er gerne an seinen Putzorten Brände gelegt hat.
Nach oder vor dem Putzen?
Oh, das war wahrscheinlich danach.
Ist unauffälliger.
Okay, aber wir haben sozusagen die psychisch Beeinträchtigten, wir haben so eine gewisse Pyromanie-Neigung und so weiter. Sind das denn dann, also gerade zum Beispiel bei Pyromanie, dann auch Sachen, die sich dann damit erledigt haben? Die werden irgendwie einmal ertappt, bestraft, unser Security-Mann mit dem Heldensyndrom und so weiter und dann ist auch gut? Oder gibt es da Therapienotwendigkeiten tatsächlich? Ist so etwas therapierbar oder habe ich, wenn ich eine Neigung zum Pyromanen habe, letztlich wie bei anderen Hangtaten und so weiter auch den Rest meines Lebens damit zu kämpfen, dass ich die Finger von Feuer lassen sollte, weil ich da irgendwie leicht anfällig bin, welches zu legen?
Ich denke, das ist total einzelfallabhängig. Also bei den wirklich schuldunfähigen Tätern, die dann auch untergebracht werden nach Paragraph 63, die sind ja auch erstmal weg. Also die sind dann im Krankenhaus des Maßregelvollzugs auf unbestimmte Zeit. Die Unterbringung endet dann nicht einfach irgendwann, sondern das entscheiden die Mediziner vor Ort, die dann regelmäßig auch sozusagen den Betroffenen weiter begutachten und schauen, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung weiterhin vorliegen. Und in den anderen Fällen, wo es nicht zu einer Unterbringung kommt und die dann bestraft werden, weil sie eben auch schuldfähig gehandelt haben oder nur eingeschränkt waren in ihrer Schuldfähigkeit, die bekommen dann eine entsprechende Strafe, die sich dann nach dem Strafrahmen richtet.
Wie sieht das denn in der Beweislage in der Hauptverhandlung dann eigentlich üblicherweise aus? Also sind Brandstifter eher geständig oder wird das eher streitig verhandelt werden müssen und ist eine ganz klare, also nicht ganz klare, aber sondern sozusagen ein Indizienbeweis, der geführt werden muss?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also aus meiner Erfahrung raus sind die, die in einem Sicherungsverfahren Beschuldigte sind, also die psychisch Kranken, die eventuell dann untergebracht werden sollen, die sagen oft, ja, ich war das, sind aber nicht krankheitseinsichtig, was ja ein wichtiger Punkt ist, auch bei der Unterbringung. Und ansonsten ist es ganz unterschiedlich. Also viele äußern sich auch nicht, sagen nichts dazu, machen von ihrem Schweigerecht Gebrauch.
Ein Geständnis ist aber sehr wertvoll, gerade in diesem Deliktsbereich, weil eben auch so viele Schwierigkeiten, über die wir ja schon gesprochen haben, in den Ermittlungen liegen. Und das vereinfacht natürlich alles, wenn man da einen Angeklagten sitzen hat, der die Tat dann auch einräumt. Wenn man das nicht hat und da der Fall streitig verhandelt werden muss, dann kommt es natürlich auf Zeugen an und auf sonstige Beweismittel, die dann sozusagen zur Überzeugung führen sollten, dass die Person die Tat auch begangen hat.
Also ein Appell an alle Hörerinnen und Hörer, bitte gestehen, es würde uns die Arbeit erleichtern. Na gut, ich kann mir aber auch vorstellen, dass bei solchen, ich komme von diesem Security-Mitarbeiter offensichtlich nicht los, dass da natürlich auch sozusagen die Fallhöhe, die einen zu einem Geständnis motivieren könnte, auch nochmal irgendwie extrem hoch ist, wenn ich eben sozusagen gerade deswegen handle, um als Held dazustehen und dann irgendwie auf einmal mich hinstellen zu müssen in der öffentlichen Hauptverhandlung und zu sagen, ich habe die Brände gelegt, also nicht nur ich bin nicht der Held, sondern ich bin tatsächlich der Täter. Ist natürlich auch nochmal eine sehr große Hürde, bei der man dann irgendwann eher bereit ist, es einfach mal darauf ankommen zu lassen und zu gucken, was die Hauptverhandlung dann so mit sich bringt. Macht denn die Auseinandersetzung mit diesen Brandstiftungsdelikten jetzt rein rechtlich Spaß? Also ich habe es ehrlich gesagt in Examenszeiten immer ziemlich gehasst, dieses Wirrwarr aus einfacher Brandstiftung, schwerer Brandstiftung, Erfolgsqualifikation, Fahrlässigkeitskomponenten, nochmal ein besonders schwerer Fall und diese ganzen Sachen und drückt mich auch immer so in der AG ein bisschen darum, irgendwas mit Brandstiftungsdelikten zu machen. Ist das tatsächlich so schlimm oder bin ich da einfach nur quasi erst examenstraumatisiert noch?
Als mir damals gesagt wurde, dass ich zur Abteilung 272 wechseln soll, zu den Brandstiftungsdelikten, dachte ich auch, oje, oje. Aber tatsächlich, wenn man das immer wieder hat in der täglichen Arbeit, dann irgendwann kommt man da total gut rein. Was halt wichtig ist, dass man das auch chronologisch einfach durchprüft. Ja? Also ganz vorne anfängt und dann sich durch alle Brandstiftungsdelikte einmal durchprüft. Und ja, irgendwann hat man das dann auch verinnerlicht. Also.
Aber trotzdem sozusagen so der klassische Prüfungsaufbau, wie man ihn aus der Klausur kennt, aber eher selten die Fälle, wo man sagt, ah, das ist doch 306b Absatz 2 Nummer 2. Ich habe es auf den ersten Blick gesehen.
Die Systematik der Branddelikte ist ziemlich dankbar, muss ich sagen. Also im Studium, im Referendariat waren das jetzt auch nicht meine Lieblingsdelikte. Ich bin in der 272 in der Abteilung, aber auch schon in der Wahlstation gewesen. Und da fand ich zum Beispiel die Branddelikte total interessant und auch wirklich ein gut gemeinter Tipp an alle Referendare, die hier zuhören. Die Systematik ist wirklich gelungen und sehr dankbar. Und es empfiehlt sich wirklich, ganz stupide bei 306 anzufangen und der Reihe nach sich jedes Delikt anzuschauen, jetzt nicht groß zu prüfen, aber zu schauen, ja, was trifft hier auch zu, und weil die auch aufeinander aufbauen. Also der Unrechtsgehalt steigert sich irgendwie auch von Delikt zu Delikt. Und dann gibt es eine kurze Unterbrechung im 306d, weil dann da wieder die Fahrlässigkeit Gegenstand ist. Aber das ist ziemlich dankbar aufgebaut. Also wenn Brandstiftungsdelikte in den Klausuren vorkommen, dann ab 306 lesen und schauen, was trifft zu meinem Klausurfall.
Also einmal Systematik drauf schaffen und es läuft.
Ja, also hilft schon mal sehr.
Und deshalb bist du jetzt zu den Sexualdelikten gewechselt?
Das ist natürlich ein großer Wechsel gewesen, eine ganz andere Materie, aber mindestens genauso spannend.
Und ein bisschen unsystematischer, wenn ich es richtig überblicke, als die Brandstiftungsdelikte.
Ja.
Da wird aber auch ja regelmäßig mehr darin geändert und wieder angepasst und das alles.
Das stimmt.
Wir hatten begonnen, oder ich hatte irgendwie eingeleitet mit dem, wir machen diese Folge auch quasi passend zu Weihnachten, zu den brennenden Weihnachtsbäumen und so weiter. Ich habe mich jetzt schon belehren lassen müssen, so häufig kommt das gar nicht vor. Ist das ein Thema?
Dazu muss ich witzigerweise sagen, habe ich mit einem Kollegen vom Brand-LKA telefoniert, dem ich dann auch erzählt hatte, dass diese Folge passend zu den brennenden Weihnachtsbäumen zur Weihnachtszeit online geht. Und da hat er auch kurz geschmunzelt und meinte, dass das wohl auch nicht mehr so häufig vorkommt. Jetzt, wo die meisten Leute auch keine echten Kerzen mehr an ihre Weihnachtsbäume hängen, sondern dann künstliche Lichter, passiert das wohl nicht mehr so häufig, wie es mal der Fall war wohl, aber...
Ich hatte auch noch nie ein Verfahren dazu, deswegen...
Gut, dann nehme ich zur Kenntnis, dann ist diese Folge offensichtlich falsch getimt, auch wenn sie jetzt so erschienen ist. Unabhängig davon aber, vielen Dank, sehr aufschlussreich, sehr spannend. Vielen Dank fürs Mitmachen hier.
Dankeschön für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Die Prozessbeteiligten, bitte.